vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute das Thema geistgeleiteter Gottesdienst. Ich lese mal hier diesen Vers vor, 1. Korinther 11, 17. Das aber kann ich, da ich an Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. 1. Korinther 11, 17. Okay, das betrifft uns nicht. Halleluja, Gott sei Dank. Ne? Hoffentlich sind unsere Gottesdienste ganz schön. Ne? Aber in Korinth, da gab es einige Probleme, werden wir sehen. Und wie kann man sagen, es ist ja quasi gut, dass in Korinth diese Probleme gab, weil dann Paulus darüber geschrieben hat, wie jetzt ein richtigen Gottesdienst aussehen soll. Wir haben ja ein Beispiel vom Alten Testament, 1. Samuel 15, 22, ein sehr berühmter Vers. Ich lese mal. Was meinst du, was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer und Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinem Befehl? Wenn du den Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer. Und wenn du ihn richtig zuhörst, ist das besser als das Fett von Widdern. 1. Samuel 15, 22. Ja, wir haben hier den Fall, dass Saul, der wollte ja einen Gottesdienst machen, ein Opfer bringen. Ich würde sagen, so eine Art Gottesdienst, okay, so übersetzt in unsere Realität. Er wollte Gott ein Geschenk machen oder er wollte etwas machen für Gott. Und was hat er gemacht? Er hat diese Tiere genommen, die ja Gott vorher gesagt hat, dass er das nie nehmen sollte, und hat die dann dort geopfert, weil er dachte, ja, Gott wird jetzt so glücklich, ne, wenn man ja hier etwas opfert, ne. Und er hat gar nichts verstanden. Er hat, das betrachtet als eine reine Formalität. Er dachte, ja, wenn man ja einen Gottesdienst macht, dann ist ja Gott immer glücklich. Wenn man einen Gottesdienst macht, ja, das gefällt Gott, ne. Und er lag ja nicht ganz falsch, weil Gott ja mag, dass wir ihn anbeten und so. Aber das ist ja nicht eine reine Formalität, wenn Menschen einfach zusammenkommen und sagen, okay, lass uns hier ein Ritual durchführen, wie wir es schon besprochen hatten, was das bedeutet. So eine reine Formalität, alles so auswendig gelernt und nur hier runtergeleiert sozusagen. Ohne Geist, ohne Hingabe, ohne eine richtige Einstellung und so, das bringt auch nichts. Das ist ein negatives Beispiel, wie Saul das gemacht hat. Das Thema geistgeleiteter Gottesdienst. Wir wollen ja einen lebendigen Gottesdienst. Wir wollen ja einen Gottesdienst, das hier nicht nur eine reine Formalität ist, sondern dass da was inhaltlich ist. Ne? Ja. Unser Gott ist ja ein lebendiger Gott. Warum hat Saul gedacht, ja, guck mal, wenn ich jetzt ein Opfer mache und so, dann wird Gott sich freuen. Ja, weil die Götzen, ihr wisst schon, die Kanaaniter, die waren ja diese Völker, diese Menschen, die um den Israeliten herum lebten oder manchmal sogar vermischt mit den Israeliten, die hatten ihre Götzen, ihren Baal und ihre Astarte oder wie die hießen. Und diese Götzen, die mögen solche Formalitäten, solche Opfern. Und vielleicht war Saul ein bisschen zu götzendienerisch, zu viel mit diesem Geist des Götzendienst imprägniert. Er kannte den wahren Gott nicht genügend, der lebendige Gott, der Gott, dem es nicht umgeht um reine Formalitäten, sondern um das Herz, um die Absicht. Unser Gottesdienst soll geistlich lebendig und geistgeleitet sein. Ja, in der Vergangenheit war ich schon manchmal hier und da in einem Gottesdienst, wo alles so, wie kann man sagen, runtergelesen wurde, einfach so, ganz formal, rein förmlich und so. Das ist ganz schrecklich, finde ich ganz schrecklich. Es gibt viele Leute, die das mögen, aber es bringt mir nicht. Und ich denke, Gott möchte auch, dass wir so einen lebendigen Gottesdienst haben, wo die Menschen dahingehen mit dem Ziel, Gott zu die Liebe zu erweisen und so weiter. Nicht nur da sitzen wie Statuen oder so. Geistlich sein soll unser Gottesdienst. Deswegen sollten wir uns fragen, wie soll ein biblischer Gottesdienst ablaufen? Weil es geht ja um eine Schulung für Menschen, die sich Gedanken machen. Wie organisieren wir die Gemeinde besser, damit alles besser funktioniert. Egal, ob du jetzt ein Diakon, ein Ältester, ein Pastor oder ein Mitglied der Gemeinde bist. Aber die Frage ist, wie machen wir alles besser? Und ja, der Gottesdienst ist ja auch eine ganz wichtige Sache in der Gemeinde. Und die wollen wir auch ganz gut machen. 1. Korinther Kapitel, in 1. Korinther geht es ganz oft um dieses Thema Gottesdienst. Man merkt schon so, Sogar das Wort Gemeinde quasi als Synonym für Gottesdienst benutzt wird manchmal in 1. Korinther. Weil in der Gemeinde in Korinth wollten die Mitglieder der Gemeinde, die Brüder und Schwestern, einen geisterfüllten, einen geistgeleiteten Gottesdienst machen. Das wollten sie machen und ein bisschen, was haben die dann gemacht? Ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sozusagen. Es entstand Unordnung. Die haben was ganz Tolles gemacht, alle wollten was beitragen. Das ist wichtig, wenn alle engagiert sind. Toll, alle sind engagiert, Aber alle wollten reden, alle wollten was sagen, alle wollten Predigt und dazu noch alle gleichzeitig, Dann hat Paulus gesagt, ihr dürft das, aber bitte, nicht so, einer nach dem anderen. Ja, wozu ist ja ein Gottesdienst da? Ganz wichtige Frage, weil ja das Wort Gottesdienst könnte uns auf falsche Gedanken bringen. Weil ja auf Englisch ist ja das Wort Service, bedeutet das gleiche wie auf Deutsch. Service bedeutet ein Dienst, Gottesdienst, ein göttlichen Dienst. Und ich habe schon Leute gehört, die das so verstehen, das ist ein Dienst Gottes an den Mensch. Gott dient den Mensch im Gottesdienst. Und kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber dann gibt es andere, die das umkehren und sagen, nein, das ist ein Dienst des Menschen an Gott. Die Menschen dienen Gott in einem Gottesdienst. Alles so ein bisschen kompliziert und deswegen denke ich, vergessen wir das. Vergessen wir diese Bedeutung und lass uns schauen auf dem Neuen Testament. Was sagt das Neue Testament? Und das im Neuen Testament wird ein anderes Wort benutzt, um das zu beschreiben. Das Wort Zusammenkunft. 1. Korinther 11, 17. Hatten wir schon gelesen. 1. Korinther 11, 17, wo es steht, Zusammenkünfte. Dass eure Zusammenkünfte. Das war das Wort, einer der Wörter, das so benutzt wurde im Neuen Testament, um das zu beschreiben, was wir heute Gottesdienst nennen. Die Christen sind zusammengekommen. Zusammengekommen. Ja, das Wort ist mir wichtig. Was macht man, wenn man zusammenkommt? Ja, ich will das so verstehen, dass das Neue für im Neuen Testament der Gottesdienst nicht eine Zeremonie war, bei der man zugeschaut hat. Es gibt ja Veranstaltungen, die man zuschaut, wo es Zuschauer gibt, wie jetzt Fußballspiel, dann gibt es die Zuschauer, die gucken, die schießen den Ball das nicht, die gucken nur zu, okay, die fiebern und so, aber gucken zu, was andere da machen. Aber der Gottesdienst im Neuen Testament war so mehr eine Mitmachsache, so eine Teilnehmen. Man geht zum Gottesdienst, um im Gottesdienst teilzunehmen, zusammen mit anderen etwas tun. Es ist eine Zeit der Gemeinschaft. Diesen Vers, Apostelgeschichte 2,42, habe ich schon öfter genannt, ist einer meiner Lieblingsverse. Ihr wisst schon, ich habe ja 10.000 Lieblingsverse, deswegen nicht erschrecken. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und den Gebeten. Apostelgeschichte 2,42, das beschreibt auch, was die ersten Christen so gemacht haben. Gemeinschaft. Wir sind zusammengekommen, um Gemeinschaft zu haben. Und wenn ich so im Wörterbuch nachschlage, was bedeutet Gemeinschaft, dann finde ich sowas. Es ist eine wechselseitige Verbindung. Es ist Zuneigung und innere Verbundenheit, Nähe und Vertrautheit menschlichen Zusammenlebens. Ihr merkt schon, das geht ganz stark um wechselseitige Verbindung. Das heißt, wo jeder etwas von sich gibt und etwas bekommt. Man tauscht sich aus. Und deswegen diese Idee, ein Zuschauer zu sein, das passt nicht. Ein Gottesdienst oder eine Gemeinschaft, da geht man hin, um gesegnet zu werden, um Wörter zu empfangen, um zu hören. Aber man geht auch hin, um andere zu segnen und für andere zu beten und auch für andere ein Wort zu geben. Ist ein Geben, Nehmen und Geben. Das ist Gemeinschaft. Das bedeutet das Wort Gemeinschaft. Wir können die wahren Herzenseinstellung der Teilnehmer nicht feststellen. Wir können ja nicht sagen, ja, guck mal, du bist nur ein Teilnehmer und so. Nein, du bist nur ein Zuschauer. Aber ich bin ein Teilnehmer. Also das können wir nicht, weil wir können die Herzen nicht, ne, sehen, in den Herzen nicht sehen. Aber wir können so ein bisschen gucken, äußerliche Merkmale eines Gottesdienstes, die uns helfen, zu erkennen, ob ein Gottesdienst lebendig ist, wo es diese Gemeinschaft gibt, wo es dieses Austausch gibt. Partizipativ. Partizipativ, das bedeutet, ne, wo die Menschen etwas tun, wo viele etwas tun und nicht nur ein oder zwei etwas tun und alle anderen gucken nur zu, sondern mehrere tun etwas. Es soll eine gewisse Rotation in den geistlichen Handlungen sein. Das heißt nicht, dass es in jedem Gottesdienst jeder etwas sagen muss. Aber wenn wir schon öfter in der gleichen Gemeinde gehen, im gleichen, ne, Gottesdienst, dann merken, dass nicht immer die gleichen alles tun. Nicht immer der gleiche predigt, nicht immer der gleiche betet, nicht immer der gleiche leitet, sondern es gibt eine Rotation, dass jeder irgendwann rankommt. In den geistlichen Handlungen. Geistlichen Handlungen, das betone ich, weil es gibt ja viele andere Handlungen. Es gibt viele Handlungen, die nicht geistlich sind, wie zum Beispiel hier, ne, organisatorische Sachen, ne, Stühle stellen oder putzen oder so. Ganz wichtige, ganz wichtig. Aber das sind ja keine geistliche Handlungen. Ich betone das. Geistliche Handlungen sind Sachen wie beten, predigen, segnen und sowas. Ja. Möchte das betonen. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, guck mal, aber ich helfe doch, ich stelle die Stühle und so. Ne? Deswegen muss ich ja nicht beten oder so. Ne? Versteht ihr, da bin ich schon, die sagen, nein, nein, so ist das nicht. So ist das nicht. So fängt's an, so geht's los, aber irgendwann soll jeder Christ dann auch geistlich beitragen in der Gemeinde. Okay, hatten wir schon. Sie werden nicht monopolisiert. Ihr wisst, Monopol ist nur eine Firma, ein Produkt verkauft, ein Monopol. Und so manche Gemeinden, na, da gibt es Monopole. Nur ein predigt oder vielleicht zwei oder nur ein oder zwei machen die Leitung und so. Also, nur ein Monopol. Niemand schafft es da rein in dieser Gruppe. Das ist nicht richtig. Das ist nicht Gemeinschaft. Gottesdienst ist Stärkung. Ja, das ist eine persönliche Meinung von mir. Wenn jemand da nicht einverstanden ist, kann ich gut verstehen. Aber meine Meinung ist, dass der Gottesdienst, das, was wir Gottesdienst nennen, diese Sonntag, was man so am Sonntagmorgen hier in Deutschland macht, in anderen Ländern ist es ja in anderen Uhrzeiten, aber hier in Deutschland ist es am Sonntagmorgen meistens, da geht's um geistliche Stärkung. So sehe ich das. Der Gottesdienst ist ein Moment für die geistliche Stärkung. Warum muss ich das betonen? Habe schon öfter gesagt, Gottesdienst ist keine Schulung. Es gibt Gemeinden, die, ne, wo du dahin gehst und dich eine Stunde hinsetzen musst und da einen Vortrag hörst und dann sagt der Pastor, Amen, geht nach Hause oder so. Das ist nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft hat sehr viel mit zu tun mit Interaktionen. Interaktion, das heißt, wo verschiedene Menschen etwas tun und beitragen und so. Und da kennt ihr auch diesen berühmten Vers, auch einer meiner 10.000 Lieblingsverse, 1. Korinther 14, 26, was ich jetzt lese. Was ergibt sich aus dem allen für eure Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die Gott ihm offenbart hat. Oder ein Gebet in einer von Gott eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass alle einen Gewinn für ihren Glauben haben. 1. Korinther 14, 26. Es steht jedem frei, etwas beizutragen. Das heißt, jeder Mitglied der Gemeinde darf sein Senf dazugeben. Nicht jeden Sonntag. Ne? Das heißt, wenn ja jeden Sonntag alle reden würden, dann hätte der Gottesdienst kein Ende. Aber dass irgendwann jeder an der Reihe kommt, das ist der Punkt. Jeder darf etwas beitragen. Und dieses Etwas, es geht ja nicht nur um Predigen, sondern es geht hier um ein Lied vorsingen oder eine Lehre, das heißt vielleicht eine Bibelstunde leiten oder Jüngerschaft machen, eine Botschaft, das heißt eine Predigt, die Gott ihn offenbart hat, eine Offenbarung, etwas, was ihn Gott aufs Herz gelegt hat oder so, oder beten und so weiter. Solche Art von Sachen, jeder darf das machen. Und hoffentlich möchte das auch jeder tun. Sagen, ja, ich möchte beitragen. Ne? Hoffentlich wäre das so. Damit ein Kind gesund wächst. Was braucht ein Kind, damit es gesund wächst? Ja, viele Sachen, ja, zum Arzt gehen, etc. Aber lass mich das in zwei Punkte zusammenfassen. Ne? Gesunde Ernährung und Bewegung. Gesunde Ernährung und Bewegung, das heißt, wie ein Auto, braucht Sprit und Fahren, sozusagen. Wichtig. Und so ein Kind, sich ernähren und sich bewegen. Das heißt, ein Kind, was sich nicht bewegt, ist krank. Und so auch ein Christ. Was braucht ein Christ, um geistlich zu wachsen? Sich ernähren, das heißt, Bibelstunden oder Predigten hören oder das andere für ihn beten. Ne? Das ist ja die geistliche Ernährung. Aber braucht auch Bewegung. Und was ist diese Bewegung? Ist das hier, diese Teilnahme. Etwas tun, etwas beitragen, sich engagieren. Und wir wollen ja, dass die Mitglieder der Gemeinde wachsen, dass die Gemeinde wächst geistlich, dass die Mitglieder der Gemeinde geistlich stärker werden und später zu neue Führungskräften. Das wollen wir. Und deswegen ist es wichtig, dass ein Gottesdienst so partizipativ sei. Dieser Prozess birgt auch Gefahren. Ja, birgt auch Gefahren. Weil man könnte sagen, guck mal, ja, wir müssen ja jeden zulassen, dass er redet. Ne? Jeden darf jetzt was sagen oder so. Und dann erlauben, dass hier zum Beispiel Menschen, die uns besuchen, die wir gar nicht kennen, dass die auch reden. Ich habe schon diese Erfahrung gemacht, dass ein Gemeindeleiter sehr, wie kann man sagen, naiv, hat dann zugelassen, dass ein Besucher da das Mikrofon genommen hat und er nur Unsinn geredet. Er war gar nicht bekehrt und hat irgendwie Quatsch geredet, versteht ihr? Deswegen, es birgt ja Gefahren. Normal. Das heißt, wenn jetzt eine Mutter erlaubt, dass das Kind abwäscht, dann ist die Gefahr da, dass da was zum Bruch geht. Eine Tasse oder so. Ne? So ähnlich. Wenn man jetzt erlaubt, dass frisch Bekehrte was sagen und beten und so, dass die was falsch sagen, dass sie was falsch machen. Ne? Aber was soll's? Was ist eine Tasse? Ne? Man kauft eine neue Tasse und fertig. Und das heißt, wenn jemand etwas sagt, was nicht ganz so korrekt war, kann man das glatt bügeln und so weiter und irgendwas finden. Und die Welt geht ja nicht unter, weil ja jemand zwei, drei Sachen gesagt hat, die nicht so ganz theologisch korrekt waren. Ne? Aber man muss schon aufpassen, wen man zu was zulässt, ne? Dass man ja die nicht gefährlichen Aufgaben zu den frisch Bekehrten. Was, welche wären das, diese nicht gefährliche Aufgaben? Zum Beispiel Gebete. Was kann man schon falsch machen in ein Gebet, ne? Oder so. Oder Lesungen. Lest mal hier diesen Kapitel der Bibel. Was kann man schon falsch machen, wenn man jetzt ein Kapitel vorlesen soll, ne? Oder ein Zeugnis erzählen. Erzähl mal so was, eine Gebetserhöhung oder so. Was kann man das schon falsch machen? Ne? Das heißt, diese weniger gefährliche Sachen den frisch Bekehrten überlassen. Und die gefährlichen Sachen, wie jetzt Predigen oder so, den reiferen Ältesten oder so und Pastor und so. Ordnung des Gottesdienstes. Ja, wie gesagt, in Korinth, die haben gesagt, wir wollen ein geisterfülltes Gottesdienst und alle wollen beitragen und kreuz und quer haben alle geredet und prophezeit und so. Und das war der ganze Chaos, ne? Völliger Chaos. Und Paulus hat gesagt, Leute, ne? Es geht hier nicht um den Geist zu dämpfen und sagen, ne, hört auf mit dem Heiligen Geist. Nein, sondern zu sagen, der Geist, wie es hier steht, 1. Korinther 14, 32 und 33. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Das heißt, wenn jemand jetzt ein Wort aufs Herz bekommen hat, dann muss er das ja nicht sofort sagen und den anderen unterbrechen, das Wort ins Wort fallen. Nein, er kann einfach warten, bis er an der Reihe ist, um das zu sagen. Versteht ihr? Der Geist der Propheten ist den Propheten untertan. Wenn jemand spürt, ja, ich hätte hier etwas ganz Tolles zu sagen, kann er ja auch warten. Er wird das ja nicht vergessen, kann er vielleicht notieren in einen Zettel oder so. Er muss ja nicht andere unterbrechen, Leute, hört zu, hört auf, jetzt will ich reden oder so. Ne? So muss das nicht sein. Wir können hier eine Ordnung haben. Das zu machen ist ja nicht, bedeutet ja nicht, dass wir den Heiligen Geist vertreiben oder so. Nein, sondern umgekehrt. Ne? Der Reihe nach. Jeder darf beitragen und alle werden jetzt zuhören. Wenn der eine etwas sagt, dann hören alle anderen zu. Und dann sagt der zweite, was er aufs Herz bekommen hat und alle anderen hören zu. Und dann ist es viel besser, als wenn jeder schreit und der andere schreit auch und der fällt den anderen ins Wort. So ist das nicht gut. Er ist wie so eine Art, ne? Ich nehme als Beispiel ein Bild und der Rahmen. Ne? Das Bild ist ja der Inhalt. Das heißt, die Worte, die biblischen Worte oder die Offenbarungen Gottes, die Gebete und so, ist das Bild, das Wichtigste. Und der Rahmen ist ja die Ordnung, die Reihenfolge. Alles ist wichtig. Ne? 1. Korinther 14, 31. Denn ihr könnt alle, einer nach dem anderen, weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Wenn alle kreuz und quer reden, dann wird ja niemand erbaut. Niemand kann verstehen, was sagt der, was sagt der andere. Ne? Man kann ja nichts verstehen. Aber wenn jeder redet und alle anderen hören zu, dann lernen alle. Versteht ihr? Deswegen ist es ja viel, viel besser, wenn es so ist. In Ordnung. Viel erbaulicher. Viel ja auch, ne, nützlicher und auch geisterfüllt. Das ist ja kein Problem, ist ja kein Widerspruch. Und damals gab ja auch ein anderes Problem, Nebengespräche während der Predigt. Das sehen wir im Vers 35, dass da Menschen, ne, andere gefragt haben. Zum Beispiel die Frauen haben ihren Männer gefragt, irgendwelche Sachen gefragt, die ja gar nichts mit der Predigt zu tun haben, während der Predigt. Stellt euch das mal vor. Ja, stellt euch das mal vor, ihr geht in eine Gemeinde und sitzt da und wollt die Predigt hören und neben dir sitzt hier eine Frau, ein Ehepaar und die Frau fragt ständig den Ehemann irgendwelche Sachen, die ja nichts mit der Predigt zu tun haben, aber auch wenn es mit der Predigt zu tun hätte, ne, wäre das auch eine Störung. Und da haben einige Frauen das gemacht, die hatten keine gute Manieren und Ihnen ist ein Gedanke in den Kopf gekommen, eine Frage und sofort ihren Ehemann gefragt, Mann, wie war das nochmal oder wie ist das und so weiter, ne? Wie pflanzt man Tomaten oder so, ne? Und weil sie, ne, das gerade gedacht hat, ne? Und Paulus sagt, wenn du etwas deinen Mann fragst, fragst zu Hause, ne? Wie man Tomaten pflanzt oder so, frag ihn zu Hause, ne? Weil das stört die anderen Teilnehmer, die jetzt die Predigt hören wollen. Und heutzutage geht's ja auch, es gibt ja auch ähnliche Sachen. Es gibt ja Leute, die dann hier spielen am Handy oder so, oder andere, die 10-mal auf Toilette gehen müssen und so ähnliche Sachen, versteht ihr, die nicht denken, ja guck mal, ich muss ja da ein bisschen Respekt haben den anderen gegenüber und nicht stören hiermit, ne, die ganze Zeit irgendwelche Sachen zu machen. In diesen Fällen sollen die Diakonen helfen, die Ordnung während des Gottesdienstes und der Predigt zu wahren. Und einer der Aufgaben der Diakone ist genau diese, ganz wichtige Aufgabe der Diakone. Ne, gucken, dass wenn da jemand Nebengespräche führt oder irgendwas tut, was den anderen stört, dahin gehen und sagen, bitte würde sie das lassen oder etc., ne? Sowas, weil der Pastor, der ist da vorne und predigt und während der Predigt, der merkt, dass da hinten irgendwas los ist, aber er kann nicht aufhören zu predigen und sagen, hey Leute, hört auf damit da hinten, was ihr da macht, versteht ihr? Ne? Deswegen soll die Diakone das hier, ne, im Griff haben. Ne? Leitung des Gottesdienstes. Ja, Der Gottesdienst soll vom Heiligen Geist geleitet werden. Menschen sollen ja nur seine Werkzeuge sein. So soll es sein. Der Heilige Geist soll den Gottesdienst führen. Und deswegen ist ja auch nicht so gut, wenn wir alle so penibel organisieren, so quasi, ne, chronometrisch, so auf den Zettel schreiben, ne, hier 10.30 Uhr beten, 10.31 Uhr begrüßen, 10.32 Uhr ein Bibelvers lesen, 10.33 Uhr, versteht ihr, so alles wie Chronometer, das ist, ne, das klingt so ein bisschen wie ein so fest, ne? Und wir sollen alles organisieren, aber ne, der Heilige Geist soll auch wirken. Und vielleicht ist mir schon geschehen, dass ich an einem bestimmten Tag den Leuten gesagt habe, wisst ihr was, liebe Brüder und Schwester, heute wollen wir den Gottesdienst etwas anders gestalten. Nicht so wie sonst, sondern ein bisschen anders. Anfangen mit der Predigt und dann oben am Ende oder sowas, ne? Es würde Leute geben, die sagen, nein, so, das darf man nicht, weil guck mal, die heilige Liturgie und so, ne? Ich war ja in einer Gemeinde zum Beispiel, habe vor 2, 3 oder 5 Jahren, habe ich gepredigt und nach dem Gottesdienst kam einer zu mir und hat gesagt, weißt du was, du hast vergessen, nach der Predigt zu beten, ne? Und ja, weil man so diese Gewohnheit hat, in unseren Gemeinden nach der Predigt, sofort nach der Predigt immer zu beten. Aber was soll's? Das heißt, in der Bibel steht es nicht, nach jeder Predigt musst du beten oder so. Versteht ihr? Das ist ja nur ein System, was man so geschaffen hat, wo man gemerkt hat, das ist gut so, das ist eine Art Organisation. Aber das kann man ja jederzeit ändern. Das ist ja nicht ein Ritual. Ihr wisst schon, Ritual ist ist so ein festen Ablauf. Das ist immer gleich, immer die gleichen Wörter, die gleichen Gesten, die gleiche Kleidung hat der Priester, der ein Ritual durchführt. Aber sowas machen wir nicht. Sowas gibt's nicht unter wahren Christen nach dem Evangelium. Deswegen ist ja auch dieser Beispiel des Ablaufs eines Gottesdienstes ist ja nur ein Beispiel. Du kannst das ändern. Du kannst, ne? Du merkst, dass du etwas anderes machen möchtest oder in einer anderen Reihenfolge. Du kannst machen, ne, wie es der Heilige Geist dir zeigt. Ne, im Einklang mit den anderen Ältesten und so kann man das machen, wenn es einen Sinn ergibt. Hier gebe ich ein Beispiel. Es beabsichtigt nicht eine feste Regel sein, sondern es spiegelt Erfahrungswerte. Man hat so gemerkt, im Laufe der Zeit, so ist es, ne, funktioniert es besser, ne? Aber wenn man irgendwann merkt, es gibt auch einen anderen Weg, eine andere Art und Weise, die vielleicht besser ist, dann machen wir es anders. Kein Problem, ne? Das ist ja nicht, steht ja nicht in der Bibel, du musst, ne, jeden Sonntag um 10:30 einen Gottesdienst machen, ne? Sondern, ne, die machten das damals jeden Tag, ne? Und es gibt auch Gemeinden, die es 2-mal in der Woche machen, andere machen es vielleicht 3-mal in der Woche, ne? Steht ja nicht in der Bibel, du musst das so machen. Es muss ja auch nicht morgens sein. Man kann ja Gottesdienst abends feiern. Ne? Am Samstagabend oder am Sonntagabend oder am Freitagabend kann man ja einen Gottesdienst machen. Alles kein Problem. Eröffnung. Die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf dem Gottesdienst lenken. Ne? Weil, ihr wisst schon, so wenn es genau 10:30 ist, dann unterhalten sich die Leute und so weiter. Und dann muss der Leiter irgendwie sagen, ne, etwas sagen, laut sagen oder so, dass alle merken, so, jetzt fängt der Gottesdienst an. Oder? Einen respektvollen Ton einschlagen, allgemein begrüßen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist ja ein wichtiger Ausdruck, weil durch diesen Ausdruck betont man, dass man das hier, ne, dass hier eine christliche Versammlung ist. Und dass man ja das macht, weil Gott das befohlen hat, dass man sich versammelt, dass man sein Wort verkündet, dass man Gemeinschaft hat. Gott hat das gesagt und deswegen tun wir das und deswegen sagen wir auch diesen Satz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kann man sagen, muss man nicht. Wenn du das vergisst, ist ja auch kein Problem. Dann kannst du ja einen Bibelvers lesen, zum Beispiel von den Losungen, aber auch einen anderen, egal. Ein Gebet, ich habe geschrieben intensiv, ne, weil Jakobus sagt, ne, wer betet und nicht glaubt, ne, der ist wie so eine Welle im Meer. Ne? sehr intensiv beten, für den Segen und Schutz dieser Versammlung. Ja, Schutz, weil der Feind, der ergreift die Menschen an, die Seelen, die Geister der Menschen an. Auch während des Gottesdienstes, ja klar, ne, weil der möchte nicht, dass die Leute hier aufmerksam zuhören und so und die Predigt verstehen, sich bekehren und so. Und deswegen beten, dass Gott diese Versammlung schützt, ne? Und die Menschen ruft, die das Wort Gottes hören sollen und so weiter. Ganz intensiv beten für diesen Gottesdienst. Und dann kommt so ein Lobpreis- und Anbetungszeit, was sehr, sehr wichtig ist. Lobpreis und Anbetung, sehr, sehr wichtig, weil man da, ne, dankt und den Namen Gottes erhebt und sich widmet durch Lieder und so. Ganz wichtige Zeit. Nur das letzte Lied vor der Predigt, würde ich sagen, sollte man versuchen zu kombinieren mit der Predigt, das Thema. Und auch so ein Lied, was dann nicht so flott ist, weil, ne, am Anfang kann man ja flotte Lieder singen, damit die Menschen noch ein bisschen lockerer werden. Und vor der Predigt dann ein Lied, was so ein bisschen langsamer ist, damit die Leute runterkommen. Lesung eines Bibelabschnittes, falls möglich abwechselnd mit der Gemeinde. Ganz wichtig, hier mehrere Bibelverse lesen. 10 Bibelversen, einen halben Kapitel oder einen ganzen Psalm, weil ich habe schon so gemerkt, dass in einigen Gemeinden man ja nur den Text liest für die Predigt und manchmal ist ja dieser Text nur ein Bibelvers und dann hat man ja im ganzen Gottesdienst nur einen Bibelvers gelesen, das ist nicht gut. Deswegen ist gut, dass man ja auch, oder ganz oft wird über das Neue Testament gepredigt und deswegen ist ja wichtig, dass man ja auch einen Text vom Alten Testament liest. Hier ein Psalm oder einen längeren Text vom Alten Testament, ich sage so 10 Verse ungefähr. Ganz wichtig, finde ich. Gebet mit Bitten nach den Bedürfnissen der Gemeindemitglieder und der Gemeinde. Fürbitte für Missionare und so weiter. Nicht so lang. Ne? Nach den Bedürfnissen der Gemeindemitglieder. Ganz wichtig, beten, dass jeder sagen kann, ich bin krank oder der und der ist krank und so, lasst uns beten. Besucher begrüßen. Warum jetzt nicht ganz am Anfang die Besucher begrüßen? Weil oft kommen die Besucher so, ne, 2 Minuten zu spät, weil sie nicht wollen mit den anderen sich unterhalten. Deswegen jetzt in diesem Moment Besucher begrüßen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil Besucher sind oft scheu. Die fragen sich, bin ich hier willkommen oder nicht? Und wenn wir merken, dass er ein Besucher ist, müssen wir ihn begrüßen und willkommen heißen, damit er weiß, dass er willkommen ist, dass er wiederkommen soll. Versteht ihr? Ist ganz wichtig. Dann könnte man hier ein Lied einbauen, Chor oder Vorsänger, nicht zu lang. Und Spenden sammeln. Während dieses Liedes, Spende sammeln, finde ich, dass man hier die Spenden sammeln soll. In diesem Moment, viele Gemeinden machen das am Ende des Gottesdienstes, aber ich finde, dass dieser der richtige Moment ist, weil Spenden sind ein Akt der Anbetung. Weil Anbetung, im Alten Testament haben die Leute angebetet, dadurch, dass sie ein Lebensmittel gespendet haben. Ein Lamm oder so, geschlachtet, verbrannt, geopfert, oder auch hier Mehl verbrannt oder Obst verbrannt. Könnt ihr hier in Levitikus lesen, ne? Das heißt Lebensmittel. Lebensmittel gebracht. Und damals waren Lebensmittel ja das Tauschmittel, das die Währung. Da gab es noch wenig Geld. Heute bezahlen wir alles mit Geld, aber damals haben die Leute vieles bezahlt mit, ne, in Naturalien. Das war das war ihr Lebensmittel und das war ihr Tauschmittel. Und deswegen, wenn wir spenden, wenn wir Geld geben im Gottesdienst, dann ist es ja auch diese Spende ein Anbetungsakt, so sehe ich das. Und deswegen ist für mich wichtig, dass das während dieser Zeit, diese Lieder vor der Predigt, und da sollen wir das auch betonen und sagen, Leute, lasst uns unsere Spenden sammeln und dadurch Gott auch anbeten, durch diese, ne, dass wir etwas schenken, dass wir etwas geben. Und dann die Predigt zur geistlichen Stärkung. Es ist keine Schulung. Bitte keine Schulung machen, außer eine Predigt. Wenn ihr eingeladen werdet, irgendwo zu predigen, dann denkt, diese Menschen, die brauchen jetzt ein Stück Brot für diese Woche. Das heißt, im übertragenen Sinn. sie wolle sich geistlich stärken für die Woche. Und die Predigt ist ganz wichtig. Und deswegen nicht hier sagen, Leute, ich habe euch hier eine Schulung mitgebracht über das Thema, ne, das Geschlecht der Engel oder so, werden wir im Detail studieren, eine Stunde lang mit 100 Bibelversen oder so. Das ist nicht der Zweck der Sache. Das heißt, wenn jemand eine Schulung möchte, dann soll er am Freitagabend, ne, hier oder in der Gemeinde da eine Schulung besuchen, eine Bibelstunde oder so, aber nicht im Gottesdienst. Im Gottesdienst, da geht's um die geistliche Stärkung, Ermutigungsworte und Worte der Verheißungen und sowas, ne, der Erquickung und so, ne, in diesem Sinn. Nach der Predigt Einladung zur Buße, Sündenreue und Bekehrung, falls jemand, ne, nach der Predigt, weil oft enden auch die Predigten, münden die Predigten in solchen Themen wie jetzt, ne, sich bekehren und sich das Herz Jesus schenken und sowas, ne? Und dann nach der Predigt kann man sofort sagen, ja, wenn du jetzt dich bekehren möchtest, dein Herz Jesus schenken, ne, jetzt ist der Moment, lass uns beten und so. Und falls jemand diesen Schritt tut, nach dem Gottesdienst mit ihm reden, Bibel schenken, Lehrmaterial, die Aktivitäten der Gemeinde, Vorstellung, Jüngerschaftskurs, Einladen, Telefonnummer tauschen und so weiter. Versuchen, ne, die Leute zu integrieren in der Gemeinde, einladen, sagen, ja guck mal, wenn du dich bekehrst, das ist toll, wir haben hier einen Bibelkurs oder wir haben hier eine Jüngerschaft oder wir haben hier einen, ne, einen Glaubenskurs oder sowas, ne, und du bist willkommen und wir werden für dich beten und so, gib mir deine WhatsApp und so, damit ich dir eine schöne Bibelversen schicken kann und sowas etc. Das heißt, die Leute integrieren. Und okay, danach dann Durchsagen, nicht zu lang, ganz wichtig. Es gibt Gemeinden, wo dann die Durchsagen so lang sind und alles möglich wird da durchgesagt. Ganz kurz. Gebet und Segen. Segen in gesungener Form. Man kann ja auch einen Segen, es gibt viele Lieder, die es, ne, Segen hier in gesungener Form sind. Und zum Schluss Abschied. Okay, ich habe das durchkommentiert, wie so ein Gottesdienst aussehen kann, damit ihr versteht, was dahinter steht. Hinter diese Punkte, was haben sich die Leute ausgedacht, als sie das so gemacht haben. Ist wichtig, damit ihr auch das ändern könnt, wenn ihr, ne, Lobpreis nach der Predigt machen wollt, etc. Ne? Wenn ihr denkt, das ist besser, tut das. Ne? Kein Problem. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Gottesdienst, die wir alle schon gesehen haben. Gebetsgottesdienst. Es gibt dann auch, ne, Gebetsgottesdienst, wo die Menschen dahin gehen, 2 Stunden lang nur beten. Oder Lehrgottesdienst, wo man dann sagt, guck mal, am Dienstag gibt es hier einen Lehrgottesdienst, wo dann ja das Gewicht, ne, auf die Lehre legt oder so, ne. Oder hier Freiluftgottesdienst hatten wir schon auch sehr oft in unserer Gemeinde. Freiluftgottesdienst, Evangelisationsgottesdienst, Lobpreisgottesdienst, ganz interessant auch, Lobpreisgottesdienst, da kommen viele junge Menschen oder so, weil man dann ja mehr singt und so und alles ist lockerer, ne? Dankbarkeitsgottesdienst, man kann auch so einen Gottesdienst machen als Dankbarkeit für etwas ganz, ganz Wichtiges, was geschehen ist in unserem Leben. Und es gibt ja auch Gemeinden, die sowas hier machen, nicht öffentliche Gottesdienste. Es gibt Gemeinden, die regelmäßig, vielleicht einmal im Monat oder einige auch jede Woche, so einen nicht öffentlichen Gottesdienst machen. Ein Gottesdienst nur für die Mitglieder der Gemeinde, wo dann so die Predigt so mehr ermahnend ist und mit Abendmahl und wo man so ein bisschen, wie kann man sagen, die Leute auf die Finger klopft sozusagen, wo man dann ein bisschen so auf solche Themen wie jetzt Heiligung oder so mehr betont, was man so in Gottesdienst am Sonntag so ein bisschen meidet, ne, weil da viele Besucher kommen und das sind ja Themen, die so ein bisschen erschrecken, die Leute erschrecken. Deswegen, einige Gemeinden machen so nicht öffentliche Gottesdienste, nur für Mitglieder, wo dann relativ, ne, wo die Sache dann, ne, ernst wird sozusagen. Ne. Alles sind so Ideen, die man machen kann. Halleluja. Amen. Ich lese mal noch die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Welche sind die 2 wichtigsten Ziele von Gottesdiensten? Frage Nummer 2. Wie können Gottesdienste zur Förderung von neuen Führungskräften beitragen? Und Frage Nummer 3, wieso ist es kein Widerspruch zwischen einem geordneten Gottesdienst und einem geistgeleiteten Gottesdienst? Amen. Halleluja. Gott segne euch.